Hallo?
Hallo.
Hallo Klatsch. Da sind wir wieder.
Zum Klatsch und Tratsch.
Ein langes Ähm vom kurzweiligen Podcast.
Ein langes was? Wasser.
Ja.
Der M.
Der M. Einfach so gut, dass sie ihn einfach nur den M genannt haben.
Na.
Jetzt war's mal M. Gibt's für mich in nächster Zeit erstmal nicht mehr.
Gibt's denn?
Was?
Gibt's aber nicht, oder?
Doch.
Ah, echt?
Ja.
Ja.
Spätburgunder M.
Witzig.
Ja, ist einfach nur M. Das ist für mich nicht.
Also N.
Ja.
Burgunder N.
Genau. Ja, ja.
Wir sind wieder gut in Form.
Ja, oder auch nicht.
Schnallt euch an für die besten Wortwitze auf
überhaupt
der Plattform, wo auch immer ihr euch anhört.
Ja, gestern waren wir tatsächlich im zweiten Film, den ich jemals gesehen habe. War toll. Genau. Dune 2 geguckt. Und wir sind jetzt fast durch und dann werden wir mal auf die Filme eingehen.
Ja.
Ich habe mir zumindest den ersten auch nochmal angeguckt. Du nicht.
Ich nicht, aber das kann ich ja bis dahin noch nachholen.
Das stimmt. Das.
Und gut, ja.
Was?
Ich meine, das wird ja dann Usul? Eher so ein, genau. Also, ja, kommen wir da dazu, wenn es soweit ist.
Komm mal.
Ja.
Aber genau, soweit sind wir noch gar nicht, sondern noch sind wir voll im Buch, also fast voll, eher am Schluss, aber. Und
ausgebucht.
Letztes Mal hatten wir
zwei Kapitel.
Ja, Kapitel 8 und 9 vom dritten Teil im ersten Buch. Und
exakt.
Kurz zusammengefasst ging es los damit, dass, oder beziehungsweise das Vorkapitel hatte geendet, dass Paul das Wasser des Lebens trinken wollte. Das hat er dann auch getan, ist umgefallen, war bewusstlos. Und Jessica dann erstmal Shani rufen lassen, weil er ein bisschen überfordert war. Ja, nach kurzem Smalltalk sind sie dann zu Paul, haben gesehen, gut, der liegt da, da geht nichts mehr. Shani dachte, er ist tot. Jessica hat dann gesagt, nee, der hat nur ganz schwachen Puls, da läuft alles ein bisschen. Er hat halt das Wasser da getrunken und weiß jetzt auch nicht, was soll man machen. Und Shani hat dann aber direkt eine Idee und holt noch ein bisschen mehr Wasser des Lebens, weil Gift plus Gift,
viel
Lebens
Gift. Das Kontergift sozusagen.
Genau, und hält ihm das so ein bisschen unter die Nase und schmiert es ihm auf die Lippen und da denkt er sich dann auch, geil, Drogen, und wacht sofort auf. Das macht auch irgendwie, also es macht tatsächlich, wenn man es jetzt nochmal so zusammenfassen sagt, nicht so wahnsinnig viel Sinn.
Na, da fand ich die, wobei gut, die macht vielleicht jetzt streng genommen auch nicht so viel Sinn. Die Filmumsetzung gar nicht so schlecht, aber da.
Ja, gut, ja.
Das ist, also eben, da hat sich ja mit ihrer Träne gemischt, ne?
Hier ja, stimmt.
Buch zumindest
ja.
Nicht.
Ja, das wäre irgendwie, das wäre tatsächlich cooler hier nicht.
Na.
Und ja, dann wacht er auf und denkt sich, ja, war nur kurz weggenickt, sozusagen, war aber nicht so, war 3 Wochen weg.
Ja, hat mega krasse Abdrücke auf dem Gesicht.
Junge, du musst abdrucken.
Genau.
Sagen sie abends bei der Zeitung. Oh, ha. Junge, du musst abdrucken. Genau. Wacht er auf, sagt er, ja, war ich doch so lange weg, krass.
3 Wochen.
3 Wochen. Dann saugt er nochmal am Finger, sozusagen. Steckt er nochmal ins Wasser rein, saugt dran. Und sagt, ha, schon mal kann ich. Bin jetzt richtig krass drauf. Und ja, dann noch irgendwie sagt er Jessica noch, sie sollen irgendwie an den Ort führen, da wo die Bene Gesserit nicht hingucken können, irgendwie so ein dunkler Ort, da ist er dann kurz, guckt hin und erzählt dann irgendwas von Gebern und Nehmern, also erklärt quasi den anderen den Länderfinanzausgleich in Deutschland.
Ja.
Und sagt, er kann aber nicht geben, ohne was zu nehmen und nicht nehmen, ohne was zu geben. Crazy. Und genau, der Otem, der Unterführer Otem, belauscht die noch. Das hat aber keine Konsequenzen, wird aber trotzdem erwähnt.
Na, sind froh, dass es jemand direkt weitererzählt.
Ja, genau, es geht halt irgendwie noch ins Legend-Building mit ein, dann Lisa in Al-Ghaib und so.
Richtig.
Genau, und dann sagt er auch noch, ja, er hat auch gerade noch gesehen, was aktuell so passiert auf dem Planeten, und da sind auf jeden Fall brutal viel Schiffe im Orbit von Arrakis, Imperator, und fünf Sardaukar-Legionen. Was? Stuhl? Ein
paar Stühle im Orbit.
Stuhlkreis.
Genau.
Genau, Hakon und die ganzen Häuser eben sind auch im Stuhlkreis oder im Orbitkreis versammelt, sozusagen.
Ja.
Jedes Haus eine Legion. Wir wissen aber gar nicht, wie viele Häuser es gibt, oder?
Naja.
Also, sagen wir mal, viel. So, und die Gilde hat aber den Angriffsbefehl noch nicht gegeben und er sagt, ja gut, jetzt mischen wir einfach irgendwie das Wasser des Lebens mit der Vorgewürzmasche, dann also, Wasser des Lebens und Vorgewürzmasse mischen, stand da. Hat nicht funktioniert. Gibt's das Wasser des Todes, total easy, und damit kann man auf einen Tropfen in die Wüste alle Würmer tot. Dann gibt's auch kein Gewürz mehr, und wenn man sowas vernichten kann, dann kann man es auch kontrollieren. Ja, genau. Und die Navigatoren brauchen das ja, sonst können sie nicht mehr navigieren, sind blind, deswegen führen alle Wege in die Dunkelheit.
Oder zum Spice.
Ja. Kein Spice, alles dunkel.
Genau.
Spice, alles hell. Ja. Das war Kapitel 8 und dann Kapitel 9. Da geht's dann... Geht's denn da schon ab?
Ja.
Nee, da geht's, ja, gut, okay.
Ja, aus deren ihrer Sicht halt dann.
Also stimmt, ja, da muss dann aber auch nochmal irgendwie ein kleiner Zeitsprung dazwischen sein, ne, weil da irgendwie das Schiff des Imperators schon gelandet ist und so einen kleinen Palast unten aufgebaut hat. Zumindest habe ich jetzt da eine Vorstellung nach dem Film, weil aus dem Film kam es irgendwie nicht so genau raus.
Genau, ja, ich fand's auch nicht ganz sinnvoll umgesetzt.
Ja, man wusste auch im Buch, irgendwas ist an irgendwas befestigt. So am Schiff und
quasi ein Zelt aus Metall, so auf die Art, und man denkt sich, was soll das sein? Ja. Aber ja, so wie es im Film aussah, war's
ja, gut.
Schlüssig.
Und die Hakonnen sind da auch gelandet, sonst aber die anderen Häuser eben nicht, und die sind da irgendwie so in der Beobachtungsstellung, also hier Paul Silger und Halleck gucken sich das an. Und sagen, oh ja, irgendwie, die haben jetzt nur noch Arrakeen und das Becken von Arrakeen noch in der Gewalt, sonst haben sie alles verloren. Also haben wir auch irgendwie einen Krieg nicht mitgekriegt, der in den 3 Wochen lief, als Paul mal nicht da war.
Ja, doch, davor schon auch, ne? Also irgendwie hat man da echt nicht so viel mitbekommen.
Ja, also das kam überraschend, aber die sind da auf jeden Fall gut positioniert. Und dann nehmen sie den gefangenen Sardaukar, den sie da hatten bei Haleks Leuten, ne? Und lassen den frei.
Hier kommt Halleks.
Hier kommt Halleks. Oh Gott. Ja, den lassen sie dann frei, damit er dem Imperator sagt, was abgeht. Also tatsächlich völlige Absicht.
Ja.
Und haben auch da im Becken sozusagen schon so ein paar Raketenbasen in Position gebracht, die feuern können.
Ins Becken feuern.
Gott. Ah, okay, und nächste Notiz ist bei mir, warum ist denn der so geladen? Weil er ins Becken feuern will.
Mm.
Nee, Halleck ist irgendwie ein bisschen drauf.
Die Family Atomics.
Und so ist er halt immer vor dem Kampf, sagt dann Paul, ist halt eine alte Kempe.
Ja, stimmt.
Tante Käthe. Naja, der eben hat Sorgen um die... Zu sorgen um die Atomwaffenkonvention.
Ja, genau.
Weil die haben sie ja irgendwie auch, ne, die Atomwaffen. Ich weiß nicht, wurde
genau.
Das Buch eigentlich irgendwie so richtig erklärt, wo sie die Atomwaffen gefunden haben.
Oder? Ich glaub's nicht, ne.
Nee, gell, irgendwie.
Die haben sie einfach.
Gut, und genau, die wollen sie da nämlich einsetzen, um das Schild zu zerstören. Und der Halleck denkt, ja, gut, weiß halt nicht, wie die anderen Häuser darauf reagieren, aber Paul sagt, naja, wird schon. Stilgar wiederum traut den Städtern nicht, die aus Arrakeen geflüchtet sind und jetzt die Speerspitze darstellen sollen. Weil irgendwie die Sadoka, obwohl Arakin noch unter Hakon-Kontrolle gleich erstmal alle geraped haben, die sie gefunden haben, sozusagen, irgendwie, keine Ahnung, macht Sinn. Und genau, der Gefangene kommt dann beim Imperator an und sie haben noch so ein bisschen die Hoffnung, dass er jetzt einfach die Atreides-Flagge aufzieht und den Hakon in den Rücken fällt und Paul den Planeten gibt und sagt, so, ja, alles großer Fehler. Passiert aber überraschenderweise nicht, sondern er zieht die Mafia-Flagge auf, also diese Handelsallianz da, und signalisiert quasi, dass er jetzt weder die Atreides noch die Hakonnen unterstützt bei irgendwelchen Rechten auf den Planeten.
Genau, die Rechten auf dem Planeten unterstützen.
Yes. Er ist gestern eine Augensalbe gekauft, da stand drauf, wirkt auch gegen Radikale. Das ist gut, eigentlich.
Ja. Wenn auch mal. Ja, stimmt, ist, ist nichts aufgefallen. Dann.
Ja, hat die Radikalen also besiegt. Gleichzeitig zieht die Großmutter aller Stürme auf, ne? Die, ja. Also Steigerung der Mutter aller Stürme.
Genau, Katrina ist Großmutter.
Genau. Wobei, die, eigentlich ja, also die Logik wird jetzt sagen, ich meine, wenn es dann so ein Alte ist, ne, da ist dann jetzt auch nicht, geht da nicht mehr viel. Ja, also. Aber hier soll es halt heißen, er geht richtig ab.
Ja.
Wumst, wie sonst was.
Genau.
Also eigentlich müsste man eher sagen, ein Sturm in seinen besten Jahren, ne? Also. Aber okay. Ja, und der trifft dann sozusagen auch auf den Schild und gleichzeitig werden die Atomics gezündet, ne? Dann werden die Raketen abgefeuert, volle Breitseite da irgendwie gegen das Schiff und dieses Metallzelt vom Imperator. Und während eben das passiert.
Hoffen wir nur, dass er die Heringe gut reingehauen hat in Sand, ne?
Ja. Mehr sage ich dazu nicht. Das sind die einzigen Heringe, die man auf Arrakis jemals finden wird.
Das stimmt, ja. Fremden würden den Wortwitz nicht mehr verstehen.
Nee, stimmt. Die denken sich, das Zeug, was man da reinschlägt, das sind Heringe. Die werden dann wahrscheinlich irritiert, wenn das Terraforming mal passiert und dann wirklich Heringe da sind und man dann sagt, das sind auch Heringe. So ja. Wie in der deutschen Sprache, ne, wo du dir denkst, hä, wie können diese Dinge so unterschiedliche Meinungen haben?
Na, das stimmt. Meinung sogar. Was meint der Hering dazu?
Ja, Hering wollen sie lieber gegessen oder in den Boden gerammt werden. Ja. Also in der also im Deutschen ist es auf jeden Fall nicht erstrebenswert, ein Hering zu sein.
Schön, das stimmt, ja.
Und währenddem da gefeuert wird, ziehen sich Paul und Stilgar und Halleck dann in die Höhle zurück. Wo ein bisschen, auch ein bisschen was auch zusammengebrochen ist, da wird was freigeschnitten und so. Und ist dann noch ein Funker, der dann sagt, ja, ein paar Nachrichten, also der Siege Tabr wurde wohl überfallen und Alia wurde gefangen genommen und Pauls Sohn Leto der Zweite ist tot. Toto der Zweite.
Aber war das im Siege Tabr oder war das noch weiter südlich?
Nee, es war im Siege Tabr.
Da sagt er das so explizit?
Ja, sagt er.
Okay.
Aber ich meine, das Siege Tabr ist ja auch, also im Film ist es ja sozusagen eine feste Location, um jetzt hier schon mal ein bisschen Foreshadowing zu machen. Und bei denen
stimmt,
ja nicht.
Stimmt, die sind ja alle runter dann.
Eben, die sind ja umgezogen.
Also war es schon auch trotzdem weiter südlich.
War im Süden, ne?
Ursprünglich. Also heute läuft es ja mal gar nicht, ja.
Ursprünglich. genau, ja, das war's auch. Das war die Zusammenfassung.
Hat ja nur eine Viertelstunde gedauert.
Ja, war kurz und bündig und jetzt können wir direkt einsteigen ins neue Kapitel.
Ja.
Es können aber jetzt auch, ich meine, solange wie die Zusammenfassung war, wird vielleicht das Kapitel kürzer, weil wir machen jetzt nur Kapitel 10.
Genau, deswegen hast du ja so viel Zeit gelassen.
Genau deswegen habe ich gedacht, es ist mal ein bisschen witzig. So. Ja. Und ein wenig länger.
Ja. Ja, genau, Kapitel 10 quasi aus Teil 3 fängt mal wieder mit einem Zitat an. in dem der Muad'Dib zitiert wird. Und zwar hat er gesagt, dass wir unsere, die Gefangene... Also ich kann mich auch aus der, ich hab null Erinnerung aus dem Zitat, deswegen versuche ich mir das zusammenzureimen aus den Notizen, aber. Also da geht's wahrscheinlich um Aliya als Gefangene, dass sie, eher für tot gehalten haben als für lebendig. Und.
Sie lebt trotzdem.
Sie lebt trotzdem und, sie, ja, sie sieht auch, also weil eben der Muad'Dib sieht ja auch viele potenzielle Wege in der Zukunft und sie sieht aber irgendwie das noch präziser oder noch mehr Möglichkeiten, aber auch wegen ihm scheinbar.
Mehr präzis?
Jetzt gucke ich doch nochmal kurz rein, weil ich eben irgendwie aus den Notizen noch nicht schlau werde, ehrlich gesagt. So nötig ist, weil das Zitat wahrscheinlich eh nicht so relevant ist, aber...
Heute machen wir es ganz akribisch.
Ja, eben, wir halten sie für tot sozusagen, aber sie lebt und ihre Stimme ist meine Stimme, also sagt der Muad'Dib. Und sie sieht in die weitesten, am weitest entferntesten Möglichkeiten der Zukunft, ja.
Bei mir steht, sie schaut das Unmögliche durch mich.
Ah. Also hier ist farthest reaches of possibility.
Ah, interessant.
In das Tal des Unknowable sieht sie wegen mir.
Ja, spannend. Ist eigentlich komisch übersetzt, um ehrlich zu sein.
Okay.
Weil ich meine, am weitesten, weißt du, und also steht ja nicht das Unmögliche, oder?
Nee, eben einfach nur die weitesten, reaches of possibility, halt die.
Ja, die.
Also
ja,
geht es schon um die Möglichkeiten, die man
genau,
sehen
ja.
könnte. Nicht unmöglich.
Nicht Unmöglichkeiten. Weil Unmöglichkeiten kann man ja eigentlich auch nicht sehen, ne?
Ja.
Ja, spannend übersetzt. Das irritiert mich jetzt.
Hm.
Kriege ich Hautirritation.
Ne.
Von sowas.
Naja, ist vielleicht ein bisschen relevant, weil sie auch vorkommt in dem Kapitel.
Klein bisschen.
Aber, naja, was sie jetzt davon gesehen hat oder nicht, wissen wir nicht von dem, was jetzt passieren wird. Aber, naja, auf jeden Fall setzen wir zeitlich ein bisschen vorher oder an, wie das
vorher
Kapitel
oder?
Davor. oder zeitgleich, wollte ich sagen, aber da habe ich gemerkt, nee, zeitgleich kann es nicht sein.
Ja, ein bisschen vorher.
Eben, ein bisschen, also während quasi Paul und sowas da draußen ihre die sich vorbereiten auf die Schlacht, tritt der Baron hier beim Emperor vor in seinem komischen Metallzelt und beziehungsweise, nee, er tritt nicht vor, sondern er wartet dort und der Emperor kommt dann rein mit seiner Entourage.
Klappstuhl.
Genau, Klappthron. Den Klappthron ausgegraben. Und das fand ich hier witzig, interessiert mich, wie das bei dir genannt wurde, da heißt es nämlich, da ist quasi so ein eine Wache dann, die dann sozusagen ruft, so auf der macht Platz für die, und bei mir ist die Royal Person.
Die Royal Person?
Ja, so auf der hat make way for the Royal Person, und dann kommt aber der Emperor rein, nicht irgendwie einfach der Neffe vom Emperor, sondern einfach der Emperor, wo ich dann denke, warum würde er nicht sagen, macht Platz für den Emperor?
Schon.
Das fand ich irgendwie ein bisschen seltsam.
Schon, shut up.
Vielleicht war das, damit der Autor den Reveal hatte, dass es der Emperor ist, weißt du, weil wenn er es dann davor schon sagt, dann ist nicht so cool, wenn er dann reinkommt und man aus der Sicht von Baron sieht, dass es der Emperor ist, aber ich meine, erwartet im Emperor's Chamber, also würde man auch erwarten.
Bei mir sagt er, mach Platz für den Herrscher.
Ah, bei mir ist er eine Royal Person.
Seltsam. Und dann kommt ja aber auch gleich der Padischer Imperator betrat das Audienzzimmer.
Ja, deswegen fand ich es komisch, dass es, warum würde man das so... Naja, vielleicht weil es zu viele sind und er gedacht hat, naja, er sagt jetzt Royal Person, weil er meinte alle.
Die royale Person.
Genau, das fand ich immer seltsam, aber eben, die kommen dann rein und er setzt sich auf seinen Thron. Es sind auch noch zwei Leute von der Gilde dabei, oder sind die da schon? Ja doch. Und natürlich die Truthsayer, Bene Gesserit Frau, die auch einen Namen hat, den ich jetzt gerade nicht mehr weiß.
Helen Moyam.
Ja, genau. Und die ist... direkt hinter ihm, um ihm ins Ohr zu flüstern. Und sieht scheinbar auch richtig aus wie so eine klassische Hexe, ne? Also nicht so wie im Film.
Ja, echt?
Aber ja, also wird's hier beschrieben, so mit eingefallenes Gesicht, bisschen längere Nase.
Ach so, ja, gut, okay, stimmt. Die alte Hexe.
Ach ja, und Irulan ist auch dabei. Unsere Prinzessin, die wir jetzt endlich mal in Aktion sehen, von der wir ständig die Zitate lesen.
Ja, ja, stimmt. Die taucht hier zum ersten Mal aktiv auf, ne?
Na.
Ja, und der Baron ist schon auch ein bisschen aufgeregt, ne? Denkt sie so, krass, was hier abgeht. Und dann wird er als erstes doch gefragt, ist das...
Was Harvard macht.
Genau, ja, aber es fragt schon Shaddam, genau. Der fragt als erstes, was los mit Tufir. Was den Baron auch ein bisschen irritiert, ne? Als erste Frage so, oder als Gesprächsstart irgendwie so, ein bisschen komisch.
Na, ist auf der etwas, ich meine, gut, das war ja auch was der Count explizit nochmal betont hat, als er da Count Fenring, als er da beim Baron war, ne? Als es um Harvard ging.
Stimmt, ja.
Das
ist
ja schon wichtiger, als einfach nur so auf die Art zu wissen, was ehemalige Atreides-Leute machen, sondern so ein bisschen, als hätten sie selber noch einen Plan mit ihm.
Spannend, dass sie da so interessiert sind, aber gut. Baron sagt, ja gut, der ist vor 5 Tagen zu den Schmugglern. Für einen Überfall, oder? Sagt er doch.
Ach so, ja, also bei mir hieß es einfach nur, er soll die Base von Muad'Dib infiltrieren. Oder vielleicht habe ich das...
Haben wir herausgeschrieben, vor 5 Tagen zu Schmugglern für Überfall auf Tabr.
Ach so, ja gut. Ja, mit den
also,
Schmugglern.
Ja.
Genau.
Ja.
Und sagt dann dadurch, dass er jetzt kein Gegengift kriegt in der ganzen Zeit.
Verreckt er eh.
Ja, genau.
Schade, oder?
Na, das... ja.
Aber, ja. Und was, fragt der Imperator noch, ob es sicher ist? Oder irgendwie geht's um die Sicherheit? Nee, ich glaube... Sagt der Imperator, dass sie Fremen nicht angreifen, solange er 5 Sardaukar-Legionen hier hat? Irgendwie ist irgendjemand ist beunruhigt, sozusagen. Weiß jetzt nur nicht mehr, wer von beiden.
Ja, ich glaube, der Baron vielleicht, aber eben, also dann sagt auch der Emperor eben, dass er eben hier 5 Legionen hat. Die greifen hier sicherlich nicht an.
Ja. Und,
Und der ist sauber. Aber gut. Ja.
Der Imperator?
Ja.
Ja, der ist, also. Gespräch verläuft für einen Baron jetzt nicht so positiv.
Naja.
Und er fragt dann, der Imperator fragt ihn auch, warum er bisher keine Geiseln genommen hat. Das wäre ja mal eine Idee. Weil der Baron sagt, bringt nichts, für die hacken die Fremen dann gleich ab. Die sagen, okay, wer nicht mehr da ist, tot. Und interessiert sich auch gar nicht. Die interessieren sich dann nicht für die irgendwie zurückzuholen oder sowas.
Ja, und da fand ich es auch krass, weil da er doch was erzählt von den Kampfweisen. Von denen, weil er gemeint hat, dass auch die Frauen...
Das sind die Kampfweisen.
dass auch die Frauen, dass die Frauen sich und ihre Kinder quasi als erste Vorhut in den Kampf werfen, also auch buchstäblich, ein bisschen Chaos zu stiften und die Männer gehen dann rein und stauben quasi ab. Und das habe ich dann überlegt, was wurde...
Dass das in CSS auch immer so gemacht hat.
Genau, das auch, aber was war dann mit... Pauls Sohn, da haben die denn auch quasi als...
Geworfen.
Ja, als Meat Shield sozusagen, was er benutzt, zack, und dann, um sich zu verteidigen, oder ob der einfach bewusst
direkt
von denen...
Direkt auf einen Fremen geworfen, den kleinen Jungen genommen und zack, ins Auge.
Oder ob der bewusst assassiniert wurde, weißt du, das hab ich mir dann so vorgestellt, irgendwie makaber, wenn sie den quasi so verloren hätten, aber ja, war nur ein Gedanke.
Ja, es ist schon ein bisschen komisch, dass man den sozusagen... Also es kommt ja nachher auch noch, dass die Alia sozusagen da irgendwie das auf sich nimmt, dass sie dann den da nicht geschützt hat. Aber ich meine, warum hat man den halt auch nicht irgendwo ganz hinten versteckt? Also jetzt nicht so ganz nachvollziehbar, muss man schon sagen. Also,
ja.
Ja, und der Imperator sagt dann, ja, vielleicht habt ihr einfach immer die falschen Geiseln genommen. Schon mal überlegt. Fetti.
Genau, und weiß nicht, war das dann noch davor, das weiß ich nicht, ob da meine Dings nicht ganz korrekt sind. Ich glaube, ein Teil, warum er auch ein bisschen sauer ist davor, ein Teilgrund war auch, weil er der Baron immer so gesagt hat, ja, im Süden, da ist eh nix, da ist unbewohnbar. Und er aber jetzt sagt, naja, im Süden ist teilweise schon, da grünt's schon.
Da grünt's so grün.
Da kann ja was nicht stimmen. Genau, und dann, dann sagt er, na, schau mal, was wir im Süden gefunden haben.
Ja, Genau, er fragt ja, ob er weiß, wer der Muad'Dib ist, ne? Das weiß ja der Baron nicht, sagt halt irgendein Verrückter da aus dem Süden, kann eh keiner wohnen. Und dann zieht der Imperator Aaliyah aus dem Hut, sozusagen. Und hier wird, es hat irgendwie, hab's rausgeschrieben, dass hier steht, irgendwie dass sie 4 ist.
Ich hatte mir rausgeschrieben, aber so hab ich's auch in Erinnerung.
Ich bin 4! Aber das macht doch die ganze Timeline kaputt. Wie soll denn das funktionieren? Also, vor unserem 2-jährigen Zeitsprung, da war die Jessica hochschwanger. Dann haben wir 2-jährigen Zeitsprung gemacht, dann war Aaliyah 2 Jahre, ne? Also so ungefähr das.
Ja.
Und dann hatten wir noch ein paar Zeitsprünge, wo es ja immer ein paar Wochen oder Monate vielleicht maximal waren. Ich meine, den Zeitsprung Paul 3 Wochen weg. Und davor vielleicht noch dieses Hin- und Herreisen da teilweise, ja?
Ja.
Aber doch niemals noch 2 Jahre.
Nee, man weiß halt auch nicht, wie viel Zeit vergangen ist von eben nachdem Paul da wieder aufgewacht ist zu den Vorbereitungen auf die Schlacht.
Ja. Weil
eben, es war ja nur ein Kapitel. Es wirkte nicht so, als wäre jetzt da ein Zeitsprung gewesen.
Nee, und vor allen Dingen hat er ja gesagt, er sieht schon, dass die alle im Orbit sind. Ich meine, kann ja jetzt auch nicht sein, dass die da ein Jahr lang sind sozusagen und einfach zuschauen, wie die Fremen immer weiter den Planeten erobern.
Wobei es natürlich schon sein kann, wenn man mal überlegt, dass es vielleicht halt gedauert hat, bis auch alle dann da waren und bis der Emperor da war, aber auch nicht mehr als ein halbes Jahr.
Eben, sowas, also, ja.
Von dem Menschen eher 3 als 4, aber okay.
Ich fand's auch irgendwie grenzwertig, also es ist schwer zu erklären, sage ich jetzt mal so.
Naja, aber eben die kommt rein und sagt erstmal zum Baron, boah, bist du fett.
Ja. Bist du fett?
Und sagt dann auch so ein bisschen, auch was, ich meine, gut, das ist natürlich ein älteres Buch, aber das sieht man ja auch oft, hat man oft in Filmen gesehen in den letzten 10, 15 Jahren, dass sie quasi sich hat gefangen nehmen lassen, damit nicht noch mehr von den Fremen da unten sterben. Aber ob man das jetzt einem 3-4-jährigen Kind abnehmen kann, weiß man nicht, aber die ist ja eben ein bisschen speziell.
Ja, sie sagt ja auch, weil der Sohn von Paul gestorben ist und sie quasi die Anführerin war, hat sie dann entschieden, dass sie sich ausliefert.
Na.
Und ja, irgendwie hier die Mojam, die Helen hat Schiss. Also schon, wenn das Kind reinkommt, zischt die so entgegen, so weißt du, ja.
Also, genau.
Der Vampir,
Anti-Vampir, ja, genau.
Wie der Vampir aufs Weihwasser reagiert. Und ja, der Imperator sagt eben, er ist die Schwester hier vom Muad'Dib und so, du Idiot.
Ja, und er sagt doch, ne, also da unten, wo die herhaben, waren ja eigentlich keine Fremen-Männer mehr, sondern eben eigentlich nur Frauen und Kinder und alte Männer halt, aber trotzdem ist er gerade noch so mit seinen paar Sadoka und 3 Gefangenen, aber eben die anderen beiden werden, glaube ich, da nicht erwähnt.
Nee.
Ich dachte noch, ob jetzt da vielleicht noch noch jemand Wichtiges dabei ist, aber scheinbar nicht. Und eben diesen...
Diese Hara sein.
Die sind gerade so entkommen und so auf die Art. Er wirft auch so ein bisschen den Baron vorne oder er sagt jetzt auf die Art, die sind so krass und wir wussten es nicht.
Ja, eben, ja, du, also quasi, dass er sie halt echt immer unterschätzt hat, ne, ich meine, wir wussten es ja eh schon, aber jetzt weiß es der Imperator halt auch, ist ein bisschen sauer und ich finde witzig hier, Aaliyah nennt ihn dann auch irgendwie Shaddam, ne, den nennt ihn nicht Imperator, sondern beim Namen, ne. Ja, und der Imperator rascht ein bisschen aus, brüllt den Baron an, was weiß ich.
Ja, und eben die Truthsayer will ja dann auch direkt, weil eben die ist ja auch Teil von diesem geteilten Bewusstsein, ne, was sie ja da durchlaufen, wenn die da Raven Mother werden. Und dadurch, dass Jessica ja schwanger war, und hat eben Aaliyah das auch abbekommen und die findet es eigentlich, also diese Helen findet es eigentlich eben scheiße und sagt eben sie, das Kind beseitigt werden und Jessica auch, weil sie auch eben die Bene Gesserit dadurch verraten hat, weil man eben weiß eigentlich, dass man, wenn man schwanger ist, sowas nicht machen soll.
Ja, und sie also hat auch das Gefühl, dass die Aaliyah in ihrem Bewusstsein ist.
Ja, genau. In ihrem Kopf.
Ja. Johnny Silverhand.
Ja.
Und die Aaliyah meint aber, ja, das Imperator eine ganze Rotze ist hier, ja, ist ihr eigentlich egal, ne? Das irritiert Imperator ein bisschen. Und bei mir steht dann auch, weil die Moyam dann sagt, ja, sie ist in meinem Kopf und bring sie um und was weiß ich. Und der Imperator dann ganz interessiert bei ihr nachfragt, ist das T-P? Fragezeichen.
Ah, ja.
Wo ich auch dachte, what? Und dann wird es aber gleich im nächsten Satz irgendwie erklärt. Ich glaube, sie antwortet dann, dass es keine Telepathie sei, sondern dass sie quasi einfach dort ist, weil es schwieriger zu erklären ist.
Genau, Teil ihres Bewusstseins. Ja, stimmt, ja, das war ein bisschen
seltsam. Ja, was? Ist das TP?
Vor allem, ja, komisch, das abzukürzen, aber okay.
Gell, ich dachte auch, dann kann ich auch gleich fragen, ist es Telepathie? Ich meine, wenn der andere auch weiß, was man damit meint, dann also... Ja. Das ist auch nicht irgendeine Geheimsprache, ne?
Eben, er sagt ja dann der Emperor, ne? Also sie, er lässt sie frei, wenn Paul sich ergibt. Aber sie sagt, macht sie nicht und macht Paul bestimmt auch nicht. Und eben ist im ganzen Gespräch witzig, so wie, wie man immer so das Gefühl hat, dass sie irgendwie so die Oberhand hat, ne?
Ja,
gegenüber den zwei, was irgendwie schon verrückt ist.
Ja, also sie lässt sich da recht wenig beeindrucken quasi. Wahrscheinlich weiß sie eh schon, was passiert. Na,
weil dann, dann geht's los draußen.
Dann passiert's, ja.
Dann kracht's.
Kracht's und wackelt's und rüttelt, ne? Rappelgang ist quasi drin.
Ja, eben. Da kommen dann der Sturm und die Atomics.
Und die Raketenbatterien im Becken.
Und der Emperor sagt dann, okay, Rückzug auf mein Schiff und die Alia soll in den Sturm geworfen werden.
Ja, es ist auch komisch, ne, weil sozusagen dieser Raum, in dem sie sind, der hat eine Verbindungsmöglichkeit irgendwie zum Schiff. Also es ist ganz schwer vorzustellen.
Naja.
Ich meine, im Film, ohne euch da zu viel zu spoilern, ne, schwebt dieses Schiff über diesem Zelt, was irgendwie keinen so Sinn macht.
Ja, es,
ne,
ist auch ein bisschen verbunden, so, aber nicht mit was, durch was man jetzt
durchgehen
genau, könnte.
Ja, genau, eher mit so einer Art Aufzug, ne?
Ja, aber auch dafür wäre es ein bisschen dünn eigentlich, aber gut.
Ja, ich glaube, die Illustration wäre besser, wenn es ein sehr großes Zelt wäre, wo natürlich oben dieser Empfangsraum ist für einen Emperor, ne, weil ganz oben sind immer die Bosse, und dann das Schiff hinten dran parkt sozusagen. Weißt du, und das direkt sozusagen angebaut ist an den Frontalteil des Schiffs, sodass da man da wirklich einen Gang hat oder eine Tür, um dann ins Schiff zu gehen.
Ja.
Also so ist es zumindest hier beschrieben.
Ja, eben so wirkt's. Und genau, da gehen sie dann auch hin. Und die Alian, das fand ich auch ein bisschen seltsam, weil die auch, als die reinkamen, die ist ja auch nicht irgendwie gefesselt oder so, sondern die sitzt dann da auf dem Tisch und ja, chillt da so ein bisschen. Und als es dann losgeht,
hat man die Vierjährige irgendwie unterschätzt.
Aha. Da rennt sie quasi in die Arme von Baron und er denkt nachher, er hat sie gefangen und sagt dann zum Emperor, ich hab sie, und keine Ahnung, und sie holt dann den Gom Jabbar raus, und das eben fand ich dann auch wieder komisch. Ich denke, wie kann die in den Raum mit dem Emperor gehen und eine Giftnadel dabei haben, aber okay. Vielleicht hat sie so Verstecktaktiken wie die Sardaukane, aber gut, wenn die sie dann filzen, müssen die es ja eigentlich finden, aber es wirkt halt so, als hätten die überhaupt nicht darauf vorbereitet.
Ja, eigentlich eben, ja. Eigentlich, ja. Aber es ist der Gom Jabbar der Atreides, sagt sie bei mir.
Ah, okay.
Familien-Gom Jabbar, sozusagen. Ja.
Na.
Das fand ich nämlich auch ein bisschen komisch. Ich wusste nicht, dass die Atreides einen eigenen Gom Jabbar haben, oder, weiß nicht, hat sie den gebaut, oder, keine Ahnung.
Ja.
Weil, ich meine, den von der alten Mutter hat sie ja wahrscheinlich nicht gestohlen, oder?
Also, wahrscheinlich nicht, nee, aber... Naja, habe ich mir gar nicht so genau ausgeschrieben. Aber stimmt. Scheint interessant.
Ja gut, und eben, ja, beim Baron platzen dann die Augen aus dem Kopf.
Genau, und das fand ich dann von der Vorstellung auch ganz witzig, weil er dann so zur Seite fällt und seine Suspenser ihn trotzdem noch so ein bisschen über den Boden halten und er aber da tot dann liegt.
Ja.
Ein bisschen
makaber. Wasserleiche auf dem Trockenen.
Genau.
Ja. Und dann reißen doch die Wände auf, oder? Und der Sturm bricht hinein, die Großmuttersturm sozusagen.
Ja, da geht ein Teil von diesem Zelt, bricht ab.
Flöten.
Ja. Und das fand ich dann auch, das wurde dann aber, glaube ich, ich weiß nicht, ob das jemand, ja, ich glaube, jemand kommt dann rein und berichtet das und sagt, ja, hier, die Fremen greifen hier auf Würmern an.
Ja, auf, genau.
Ja.
Wurmreiter. Die neuen Wurmreiter. Ja, und da fällt.
Der darf halt.
Der darf halt. Da fällt einem von diesen zwei Gildenbotschaftern, die mit im Raum sind, die von Anfang an auch mit im Raum sind, also dabei, irgendwie so ein größerer und so ein dicklicherer.
Also beide.
Dick und doof.
Beide dick, einer klein, einer groß.
Ja. Stimmt, ja, beide recht umfangreich, ne? Ja. Und dem fällt nämlich eine Kontaktlinse raus, weil es so windet.
Ja.
Und ein bisschen shaked. Und da sieht man jetzt, es enthüllt sich ein schwarz-blaues Auge, also so tief blau, dass es schon ins Schwarze übergeht. Also ein richtiger Spice-Junkie.
Ja.
Und ich weiß nicht mehr genau, ob das wirklich so ist, dass es im Buch ganz am Anfang schon so deutlich ist, dass die Space-Gilde quasi selber Spice konsumiert.
Spice-Gilde.
Ist die Spice-Gilde, ja. Hier war es für mich schon ein bisschen, es war schon so ein Aha-Erlebnis. So.
Naja, doch.
Ah, die ziehen sich das also rein, wie
ja.
Sonst was.
Ja, eben, weil sie ja auch dann, also das heißt ja dann da auch, glaube ich, ne? Weil sie ja auch dann quasi Visionen und Vorhersehungen haben, um auch für den Raum, für die Raumreisen soll das wohl dann nützlich sein für die, damit sie nicht in einen Asteroidensturm fliegen.
Ja, das ist ja quasi ein bisschen, also hier wieder so die, also Warhammer, das Universum, wandelt das ja so ein bisschen ab. Da ist halt ein Navigator mit einem dritten Auge, der eben Warp dann sieht, wohin man muss.
Tenshinhan.
Richtig, weil die anderen und der Imperator, der das Licht aussendet, ne? Und bei denen funktioniert es halt so, dass die extrem beschleunigen und dadurch, dass die immer in begrenzten Zeit in die Zukunft gucken können, wissen die halt genau, wo sie hinlenken müssen, damit sie jetzt nicht gegen irgendeinen Asteroid oder in eine Welt reinfliegen oder sonst was. Ja, also es ist nicht irgendein Gerät sozusagen, das mit Spice angetrieben wird, sondern tatsächlich diese Typen. Mhm. Und am Anfang, ich weiß auch noch, dass ein, zweimal war doch das Thema, war das nicht auch, als sie von Caladan nach Arrakis reisen, dass keiner eigentlich wirklich diese Navigatoren gesehen hat? Dass die immer, also es gibt zwar Vertreter von dieser Gilde, aber es sind eigentlich nie die Navigatoren selbst und dass die auch in diesen Schiffen nicht gesehen werden.
Ja, ja, ich glaube, es geht ja irgendwie drum, oder stelle ich mir das gerade nur vor, dass sie vielleicht irgendwie auf die Brücke wollen, dass irgendwie Paul sagt, könnte man da hin und dann sagt aber sein Vater, nee.
Oder das weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall Thema, also.
Genau, weil er gern einen sehen würde, aber das heißt dann, nee, die sieht man nicht und es ist
ja
auch besser
ja,
so.
Ja, ich glaube, das war das Thema, ja.
Ja, schon interessant.
Ja. Eben, da wird schon ein bisschen jetzt auch noch, hier habe ich es, in Kapitel 6 war es. Highliner der Raumgilde sind riesig und die Gildenmeister sind nicht sichtbar. Geheimnis, habe ich mir notiert. Aber ja, das ist da redet Paul mit seinem Vater. Erst geht es irgendwie um die Mafia, dann Salusa Secundus und dann eben um die Gilde.
Na?
Ja, eben deswegen fand ich das hier schon... Fand ich eine geile Szene eigentlich.
Na, ich fand's auch cool. Bisschen ein Reveal an der unerwarteten Stelle sozusagen.
Ja,
ne?
Also,
ja. Und dann eben sind sie ja da auf seinem Schiff und also der vom Emperor. Und er sagt dann seine Helen Moriam oder wie der heißt.
Ja,
sagt dann, also genau, guckt sie an, so nach Rat suchend und sie sagt dann, ja, wir sollten Count Fenring herbestellen. Und das macht er dann auch. Oder lässt er machen.
Ja, weil es bleibt ihnen jetzt nur noch der Verrat irgendwie, ne?
Genau, halt eine List.
Ja, bei mir steht irgendwie, sie haben noch die Möglichkeit des Verrats, aber List macht eigentlich schon mehr Sinn. In dem Sinn, wenn man weiß, was nachher passiert, was ich natürlich nicht wusste, als ich die Notiz gemacht habe, aber ja.
Ja, Treachery, also schon eher List oder eben so Gerissenheit.
Ja, okay. Ah, ja, okay. Wenn man mal wieder das Glossar gelesen hat, dann wüsste man tatsächlich, also da steht nur, dass der Muad'Dib das nutzt für seine prophetischen Kräfte und die Navigatoren der Gilde das auch für sich ähnliche Erfahrungen in Anspruch nehmen.
Ja. Aber gut, das Glossar ist ja eh
Ja,
es ist spoilerbehaftet.
Total, ne? Es ist schwierig, weil man muss da ja eigentlich am Anfang reingucken, wenn man sonst gar nichts rafft. Aber ein riesen Reveal mit hier Jessica und der Abstammung von den Harkonnens, ne? Hab's mir im Glossar selber gesetzt. Wo man sich denkt, na, das macht irgendwie die Geschichte dann schon weniger spannend.
Na.
Ist irgendwie, weiß ich nicht. Aber es ist natürlich auch schwierig, zwei oder drei Glossars zu machen, aber ja. Könnte man vielleicht schon, weißt du, sozusagen irgendwie entsprechend des Fortschritts des Buches.
Ja, oder man macht's, ja, wobei das ist vielleicht auch ein bisschen
ja, schwierig.
Mühselig, wenn man es vor dem Kapitel jeweils die Begriffserklärung für die Sachen, die dann wichtig werden, macht.
Ich wäre mit einer Fußnote auch einverstanden.
Das wäre jetzt die zweite Option, aber dann hat man halt gerade am Anfang sehr viele Fußnoten.
Ja, und du hast dann halt auch, kannst nicht so gescheit nachschlagen, ne?
Mm.
Wobei, gut, du könntest Standglossar machen, wo einfach immer nur steht, auf welcher Seite die Fußnote ist.
Oder das,
Alle, die zuhören, denken sich, hä, wir wollen nur einen Roman lesen, ne? Ist das schon Wissenschaft? Ja. Aber Kapitel ist vorbei, ne?
Genau. Also war das Kapitel doch länger als die Zusammenfassung.
Gott sei Dank. Sonst hätte ich mich jetzt geschämt. Dann hätte ich mich nackt ausgezogen und wäre durch meine Stadt gelaufen mit einer Glocke und hätte immer Schande gerufen. Und da ich das jetzt am Sonntag nicht noch vorhabe, bin ich eigentlich ganz froh, dass es nicht so ausgegangen ist.
Wunderbar. Dann schauen wir mal, wie es endet im nächsten Kapitel.
Richtig.
Mit einem Knall.
Mit einem richtigen Knall.
Knallgas.
Probe.
Ja, dann knallt mal eure Gase raus und
feuert eure Raketen ins Becken.
Genau. In dem Sinne, ja.
Ja, viel Spaß gut, dabei und bis zum nächsten Mal, ne? Ja, gut. Ja, genau. Tschüss.
Ciao.